Einigen von Ihnen sieht man es an, dass Sie eine gute Urlaubszeit hinter sich haben. Und wir freuen uns, dass Sie wieder hier sind. Anderen sieht man es auch an, dass Sie den Urlaub in den nächsten Wochen bitter nötig haben. Und wir freuen uns, dass Sie noch vor Ihrer Abreise hier sind. Wir wollen uns gemeinsam versammeln im Namen unseres Herrn. Und miteinander das Lied singen, Allmorgen ist ganz frisch und neu, 336, alle vier Verse. Eingangsgruß möchte ich Ihnen das Wort Jesu zurufen. Ich bin gekommen, dass Menschen leben und volles Genüge haben sollen. Herr Jesus Christus, du weißt, wie wir nach Leben verlangen und dürsten und wie uns so viel niederdrückt, belastet und beschwert. Du weißt, wie wir zu kämpfen und zu ringen haben. Du weißt, welche Sorgen jetzt auf jedem von uns liegen. Aber wir sind jetzt zu dir hergekommen, weil du Leben in ganz neuer Art und Fülle austeilen kannst. Auf dich wollen wir all das werfen, was uns beschwert. Dir wollen wir unsere Sorgen hinlegen, weil du sie uns lösen kannst. Und dir bekennen wir auch all das Unrechte, das Falsche und das Böse. Du kannst uns ganz frei davon machen. Und dann willst du selbst zu uns kommen und in unserem Leben Wohnung machen. Darum bitten wir dich, dass dies heute geschieht, dass keiner von uns hier weggeht, der nicht dich gefunden hat und in dir Leben und überfließende Fülle. Komm du heute zu uns, rede mit uns. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten.
Gelobt sei unser Gott, der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet. Wir hören heute aus dem dritten Abschnitt des Briefs des Apostels Paulus an die Philipper, die Verse 7 bis 14, in der modernen Übertragung die gute Nachricht. In den ersten 6 Versen betont Paulus, er habe nach jüdischer Auffassung beachtliche menschliche Vorzüge. Er stamme aus einer jüdischen Familie, aus dem Stamme Benjamin, habe zur Richtung der Pharisäer gehört und sogar eifrig die christliche Gemeinde verfolgt. Nach dem Gesetz, also nach dem Alten Testament, sei er vor Gott ohne Fehler dagestanden. Dann fährt er fort. Aber dies alles, was ich früher als Vorteil ansah, habe ich durch Christus als Nachteil erkannt. Ich betrachte überhaupt alles andere als Verlust im Vergleich mit dem überwältigenden Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Ja, ich halte es für bloßen Dreck. Nur Christus besitzt für mich noch einen Wert. Zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Ich will nicht mehr durch die Befolgung des Gesetzes aufgrund eigener Leistungen Gottes Anerkennung finden, sondern weil ich mich als an Christus halte. Denn wenn ich Christus vertraue, kann ich vor Gott bestehen. Es geht mir nur noch um Christus, denn ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Ich teile seine Leiden und sterbe mit ihm seinen Tod, damit ich auch an der Auferstehung vom Tod teilhabe. Ich meine nicht, dass ich es schon geschafft habe und am Ziel bin. Ich laufe aber auf das Ziel zu und hoffe, es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich bilde mir nicht ein, Brüder, dass ich es schon erreicht habe, aber ich lasse alles hinter mir liegen und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das neue Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat.
Singen vom Lied Such, wer da will, ein ander Ziel, 249, die Verse 2 bis 4. Heute den Predigttext für den Sonntag, 9. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest in der 5. Reihe unserer Ordnung, Matthäus 13, Vers 44 bis 46. Jesus sprach: Das Himmelreich ist gleich einem verborgenen Schatz im Acker, welchen ein Mensch fand und verbarg ihn. Und in seiner Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Abermals ist das Himmelreich gleich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und da er eine köstliche Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Herr, zeig uns so den Schatz, den du selber uns schenkst. Amen. Vor 200 Jahren lehrte in Königsberg Immanuel Kant, ein Philosoph, ein Fürst unter den Denkern. Man kann sagen, es werden nur wenige in der Weltgeschichte sein, die es mit diesem großen Mann und seinem hohen Geist aufnehmen können. Er hat mit seinen Gedanken unsere Geschichte in den letzten 200 Jahren ganz wesentlich geprägt und beeinflusst. Er hat unter anderem auch darüber nachgedacht, wie denn das Tun der Menschen frei werde von allen Nebenabsichten, von allen moralisch nicht wertvollen Einflüssen. Und er hat ganz konsequent geurteilt und gesagt, es ist ja nicht so, dass alles, was gut scheint, gut ist. Man stelle sich nur vor, einer tut eine gute Tat, nicht weil er etwas Gutes tun will, sondern weil er groß herauskommen will. Und dann ist die Tat doch nicht gut. Und er hat dann gefolgert und gesagt, eine Tat ist doch letztlich nur dann richtig gut, wenn man sie nicht aus Neigung tut, weil man Spaß daran hat, sondern aus Pflicht, rein um des Guten willen. Es kann sich keiner diesem Gedanken entziehen, was uns Immanuel Kant da gezeigt hat. Und wir wissen, wie viele Menschen um uns her heute von diesen Gedanken beherrscht sind, gerade heute in einer Zeit, wo eine junge Generation so leicht sagt, ich habe keine Lust dazu. Und wo man ihr wieder zurufen will und sagen, es kommt doch nicht darauf an, dass du Lust hast, sondern es ist doch viel wichtiger, dass du Gutes tust, aus Pflicht. Ich möchte die Gedanken von Kant ganz bestimmt nicht kritisieren, weil sie viel zu groß und zu wichtig sind und auch uns bestimmen. Aber es ist etwas Schlimmes passiert, dass diese Gedanken von Immanuel Kant sich bei vielen Menschen vermischt haben mit dem christlichen Glauben. Und es hat bei vielen Menschen nun eine solche Mischreligion sich gebildet. Und wenn man sie fragt, warum bist du Christ, dann sagen sie, das muss man halt, aus Pflicht. Sie nehmen das mit hinein in diesen Tugendkatalog, den man erfüllen muss, wenn man ein Bürger dieser Welt ist. Da gehört es eben zum guten Ton. Man fragt nicht viel nach dem Sinn, man tut das. Das haben uns die Eltern schon so gelehrt. Da kann man sich nicht auf Immanuel Kant berufen. Und man kann sich auch nicht auf unseren Herrn Jesus Christus berufen. Denn Glaubensleben und Pflicht, die vertragen sich zueinander wie Feuer und Wasser. Das geht gar nicht zueinander. Sie können das Neue Testament aufschlagen, wo Sie wollen. Da hat Jesus nie von der Pflicht gesprochen. Hat nie einen Menschen ermuntert und gesagt, du müsstest eigentlich ein Christ sein. Oder das gehört einfach dazu, da darfst du nicht nach dem Sinn nachfragen. Oder das bist du deinen Eltern schuldig. Oder das ist einfach so eine Sitte in unserem Volk, das macht man eben. Wenn Sie das Neue Testament studieren, fällt etwas ganz anderes auf. Da hat Jesus vom Lohnen gesprochen. Es hat manche Theologen gegeben, die daran Anstoß genommen haben. Die gerade gesagt haben, das geht doch nicht zusammen mit jener feinen Ethik, mit jener feinen Lebensgestaltung, die uns Immanuel Kant gelehrt hat. Wenn dann einer bloß Christ wird, weil er davon einen äußerlichen Gewinn und einen Nutzen zieht. Aber steht doch da im Neuen Testament, dass der Herr Jesus gesagt hat, kommt her, ich habe was zu bieten. Ich möchte euch etwas anbieten. Ich möchte euch etwas Reiches und etwas Großes schenken. Und da stehen tatsächlich im Neuen Testament Aussagen aus dem Munde Jesu, die unser Denken durcheinander werfen müssen. Dass Jesus sagt, es lohnt sich, wenn man Christ ist. Es kommt was dabei raus. Und sogar einmal hat Jesus ein Beispiel gewählt, das uns ganz gegen den Strich unseres Denkens geht, wo er von einem dieser cleveren Personen erzählt, die so jenseits der Legalität ihre dunklen Geschäfte machen und die genau wissen, wo sie dort unten in der Grauzone des Verbotenen und des Kriminellen ihren Schnitt machen. Und der Herr Jesus hat gesagt, wie dieser ungerechte Haushalter, so müsstet ihr rechnen können. Und die Kinder in der Welt, die wissen, wo es was zu holen gibt und wo man sich etwas beschaffen kann. Wenn ihr nur solch ein Denken hättet, so ein weltgewandtes Denken, dann würdet ihr auch in eurem Glaubensleben ganz anders suchen. Also das möchte ich Ihnen zuerst einmal sagen, Sie müssen jetzt all Ihr wertvolles, kantsches Pflichtdenken weglegen und einmal diese Botschaft Jesu wieder hören, wo er sagt, es lohnt sich, ich habe etwas Großes anzubieten und es kommt darauf an, dass ihr in eurem Leben glücklich, reich und fröhlich werdet. Wir machen es ganz falsch, wenn wir heute einem Menschen gleichsam so mit dem Besenstiel kommen und sagen, du, das gehört eigentlich auch dazu und du könntest auch mal wieder in die Kirche kommen. Machen Sie es nie so. Nehmen Sie diese Worte Jesu auf, indem Sie sagen, es gilt doch, das Schönste, das Größte und das Beste zu gewinnen. Das ist das, was ich Ihnen heute in der Predigt sagen will. Ich habe heute ausnahmsweise nur zwei Teile. Es liegt an unserem Predigtext. Das Erste, was ich Ihnen sagen will, Jesus bietet mehr als alle anderen. Jesus bietet mehr als alle anderen. Jetzt sollten Sie einmal eine Illustrierte zur Hand nehmen und dann die Anzeigen durchblättern. Man spricht ja heute viel davon, wie die Anzeigen uns verführen. Ach, ob das die Anzeigen sind. Wer fällt denn schon auf eine Waschmittelreklame herein? Das müssen ja schon Dummköpfe sein. Ob die Werbung wirklich so stark ist, wie man sie gegenwärtig macht? Es gibt Länder in dieser Welt, ich denke nur an den Ostblock, da gibt es keine Autoreklame und trotzdem will jeder Auto fahren. Es liegt ja gar nicht an der Reklame, es liegt ja immer am menschlichen Herzen. Wir haben so eine unerfüllte Sehnsucht und da muss nur so ein Kleiner kommen und ein paar Sprüche machen und dann hängen wir schon dem auf dem Leim. Wenn uns da einer was vorgaukelt, ja, warum kommt denn das so groß an mit der Kosmetikreklame? Weil wir alle noch ein bisschen schöner sein wollen. Wir sind doch schon schön, aber noch ein bisschen mehr. Und da sind wir eben doch nicht ganz mit uns zufrieden. Und wenn dann einer uns nochmal einen Fernkurs verspricht, ein bisschen noch weiterkommen in unserer Bildung, das ist ein Traum. Und dann, weil der Urlaub doch nicht so schön war, bei Ihnen hat es ja auch geregnet dieses Jahr, dann denkt man, ob man nicht noch nächstes Mal an die Sonnenküste Spaniens fahren soll oder es mit Nordafrika mal riskieren soll. Nicht die Reklame ist böse, sondern unser sehnsüchtiges Herz, das immer wieder neue Dinge sich überlegt, wo man hin kann. Wir hungern, und jetzt gilt für jeden, wie er hier ist in unserer Kirche heute, nach ein bisschen mehr Liebe, verstanden sein, angenommen werden, Bestätigung. Einer, der sagt, du machst es richtig. Das sind lauter so kleine Dinge, die wir uns wünschen und das kommt dann so leicht, dass da andere uns etwas anbieten können und sagen, wir geben dir das. Nimm das, dann hast du's. Und ich meine das jetzt im buchstäblichen Sinn. Sie müssen in die Angebote dieser Welt Jesus Christus mitten hineinstellen und hören, was er ihnen anbietet. Mitten hinein in die Kosmetikangebote und die Reiseangebote dieser Welt. Hören Sie das doch. Und beide wenden sich ja an unser unerfülltes Herz, an unsere geheimen Sehnsüchte. Und darum lag mir so viel daran, dass wir nicht den Glauben tun und nehmen als eine lästige Pflicht. Jesus wendet sich an unsere unerfüllten Sehnsüchte und sagt, wenn du dürstest, wenn du hungerst, wenn du Sehnsüchte hast, komm zu mir. Wenn Sie sagen, ich habe Sehnsucht nach Liebe, bei mir fehlen in meiner Umgebung Menschen, die mich lieb haben, dann darf ich Ihnen heute ganz klipp und klar sagen, diese Sehnsucht können Ihnen keine Menschen dieser Welt befriedigen. Diese Sehnsucht nach Liebe kann Ihnen nur Jesus Christus befriedigen. Und Sie können viele Partner in dieser Welt tauschen. Sie werden keinen finden, der Ihnen diese Sehnsucht befriedigt. Und das Schreckliche ist, dass Menschen heute heiraten, weil sie meinen, sie kriegen Befriedigung ihrer Liebessehnsucht, die letztlich ihnen nur Jesus befriedigen kann. Und dann muss eine Ehe vom Ansatz her schon falsch sein, weil man etwas sucht, was man dort gar nicht finden kann. Und so geht es mit all den Dingen unseres Lebens, wo wir meinen, dort können wir die Antwort finden und wir wenden uns wieder enttäuscht weg. Haben wir nicht die Urlaubserwartungen eben überfüllt mit der Ruhe und dem Frieden, den wir finden? Nein, die Ruhe und den Frieden, den kann uns nur Jesus Christus geben. Und er stellt sich vor uns und sagt, komm doch her. Ich habe Sie am Anfang des Gottesdienstes gegrüßt mit dem Wort aus Johannes 10, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, dass Menschen Leben und überfließende Fülle haben sollen. Er will ihnen ihre Sehnsucht erfüllen. Aber nun muss ich auf dieses Gleichnis kommen, das Jesus hier erzählt. Da ist ein Mann, der mit seinem Pflug über den Acker geht und plötzlich hört er es da ratschen und dann schiebt er die Erde weg und schaut nach und dann kommt da eine Schatzkiste heraus. Und er hebt den Deckel und er sieht das nur in diesem kurzen Augenblick. Den Schatz muss man haben. Dann hat man alles. Und dann deckt er schnell wieder seinen Schatz zu und dann wendet er alle Mühe daran, diesen Acker sich zu kaufen. Und Jesus sagt, so verhält es sich mit dem Himmelreich. Was ist denn das Himmelreich? So verhält es sich mit dem Leben im Glauben. So ist das, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann hat er einen Schatz entdeckt. Ein Schatz ohne Gleichen. Er hat nur gleichsam kurz den Deckel gehoben und hineingesehen und diese Golddukaten erspäht. Und von dem Tag an sagt er, da muss ich hin, das muss ich haben. Da ist mein Leben gemacht und da habe ich alles, was ich brauche. Der Mann, der da pflügt, der hat ja nie damit gerechnet, dass er einen Schatz findet. Wer denkt da schon dran, wenn er pflügt? Wenn man pflügt, da denkt man ans Wetter oder denkt man an die Ochsen oder Pferde, die da vorne den Pflug ziehen. Oder da denkt man an die Schollen oder da denkt man an die Kartoffelsorte Sieglinde oder was man da wieder hineinstecken wird. Da hat man solche Gedanken und plötzlich steht man vor einem Schatz. Und Jesus erklärt das uns so, weil das bei uns im Glaubensleben nicht anders lief. Wie war denn das, als wir zum ersten Mal den Schatz erspäht haben? Ganz überraschend ging das. Wir dachten gar nicht daran, dass wir auf solch einen Schatz stoßen können. Unvermutet ging es zu. Wer einen Schatz sucht, der wird im Lotto tippen oder sich ein Spiel loskaufen, aber er wird nicht pflügen. Es ist wunderbar, wie unser Herr im Verborgenen an uns wirkt. Und es geht auch uns so immer wieder, dass Jesus im Unattraktiven stehen bleibt. Er ist in Bethlehem geboren, hinter der großen Welt, hat kein großes Leben gemacht. Es war bezeichnenderweise einmal der Versucher, der ihm gesagt hat, mach doch eine große Schau, dann werden die Menschen auf dich zukommen. Und Jesus hat gesagt, das ist nicht göttlich, sondern das ist menschlich. Und das will ich nicht. Er liebt das, im Verborgenen zu wirken. Und dieses Große geschieht, das unter der armseligen Predigt in unserer schlichten Kirche. So geht wie bei dem Pflügen im Acker. Dass da plötzlich einer einen Schatz erspäht. Dass das in unseren Jugendgruppen immer wieder geschieht. In einer Bibelstunde, in einem Hauskreis, der sich sammelt. In einer alttraditionellen Gemeinschaftsstunde. Dass plötzlich einer merkt, ich bin auf einen Schatz ohnegleichen gestoßen. Und den muss ich haben. Jetzt fragen Sie bloß noch, was ist dieser Schatz? Was ist denn dieser Schatz? Dieser Schatz ist Jesus Christus ganz allein. Nie ist das ein Schatz, unser Gottesdienst, eine Predigt an sich, ein Prediger, eine Kirche oder was Sie haben, ist nie ein Schatz. Da sind die Ackerschollen dran, so wie das ein Kontrast ist oft, wenn diese Schatzkiste mitten im Acker steht, wenn man da die Erde wegschiebt und die schwarzbraune, dreckige Erde und dann plötzlich der Goldschatz funkelt. Und so ist das, das stört mich in meinem Glauben gar nie, wenn ich die Spuren des Irdischen und Vergänglichen auch an meiner Kirche sehe, die ich lieb habe und die ich ganz von Herzen liebe. Wenn ich das spüre, das menschlich Hinfällige an den Predigern und an seinen Boten, an den Mitarbeitern und an den Christen, das hat uns noch nie gestört, dass wir Christen begegnen, die sehr hinfällig sind. Aber dass da ein Goldschatz funkelt und der Goldschatz ist allein Jesus Christus, was ist der Schatz? Dass er mich ruft und ich ihm gehören darf. Ich kriege eine Bestätigung, wie ich nie eine im Leben ahnte. Weil du so wert bist, geachtet in meinen Augen, musst du auch herrlich sein und ich hab dich lieb. Dort ist Erfüllung unserer geheimen Sehnsüchte. Wir kriegen Ruhe von unserem ungestümen und bewegten Leben, wenn er uns sagt, ich werfe alle deine Sünden hinter mich zurück. Er gibt uns einen gewissen Grund, wenn er sagt, es können Berge weichen und Hügel hinfallen. Meine Gnade kann nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens, der kann immer hinfallen. Dann kann ich mutig und getrost durchs Leben ziehen. Der Schatz ist er ganz allein. Wir stoßen auf ihn in einem Sonntagmorgen-Gottesdienst in der alltäglichen, irdischen Weise, wie wir Menschen zusammenkommen. Dort plötzlich leuchtet der Schatz auf und das ist Jesus Christus. Jesu, meine Freude, wo es dann heißt, weg mit allen Schätzen. Du bist mein Ergötzen. Und Sie können das durch alle Lobgesänge und Lieder unseres Glaubens hindurch verfolgen. Dort ist das Himmelreich da, wo einer den Schatz aufspürt. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie Christen werden, die einen Schatz finden. Das ist nur der erste Teil, den wir jetzt gehabt haben. Jesus bietet mehr als alle anderen. Und nun kommt das Zweite, das Letzte. Ihn muss man haben. Das ist ja noch ein anderer Gedanke in diesem Gleichnis drin, dass dieser Bauer alles verkauft, was er hat, um diesen Acker zu besitzen. Beim Perlensammler ist es dann noch einleuchtender, wie das da passiert war. Er will die eine Perle haben, und er sagt, das ist ein Wert ohnegleichen. Ich verstehe von Perlen nicht viel. Ich kann so eine Kunstperle oder so eine Modeperle von einer echten nicht unterscheiden. Aber da gibt es ja Spezialisten, die sagen, was, das ist ein Wert. Die blaue Mauritius rauserkennen, wo der andere sagt, das ist ein Stückchen Papier. Wert. Das stört uns nicht, dass wir vielen Menschen begegnen, die sagen, was ist denn das, was du da sagst mit deinem Glauben? Die verstehen nicht. Wertvolles, erfülltes, reiches, glückliches Leben. Der eine Mann, der was versteht von dem Wert, der sagt, die Perle muss ich haben. Jetzt macht er was Verrücktes. Er trägt seine Betten weg zur Pfandleihe. Seiner Frau holt er die Töpfe aus der Küche. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Suppe gekocht haben. Er verkaufte alles, was er hatte, steht da. Nichts mehr, kein Stuhl mehr zum draufsitzen. Die Nachbarn, die haben den Kopf geschüttelt und sagt, bei dem piepst da oben. Und bei dem hat's nicht irgendwo da oben ausgeklingt, sondern das war nur einer, der weiß, was wert ist. Und er sagt, alles einsetzen, dass ich den Wert habe. Das wäre schlimm, wenn wir nicht mehr Narren der Welt bleiben würden. Hoffentlich lachen die anderen über uns und sagen, was ist denn mit dem? Jetzt setzt er alles ein. Für was denn? Um ihn zu haben. Soll immer wieder manche geben, die sagen, so dürfte man nicht reden, Jesus haben. Das steht hier im Neuen Testament. Und es ist aus dem Worte Jesus selbst in dieser anschaulichen Weise gegeben. Lassen Sie die anderen um Sie herlachen. Darum geht es uns. Den Wert ohnegleichen will ich haben. Ihr ganzes Christenleben singt zusammen, wenn es nicht auf diesen Punkt kommt. Ich will Jesus haben. Morgen früh, wenn ich in die Arbeit muss, er ist bei mir und er hat mich und ich habe ihn. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts mehr nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist eine kühne Sache, wie dieser Perlensammler alles wegträgt, all seine Habe, um diesen einen Wert zu haben. Und es ist eine ungute Sache, wenn wir in unserem Christenleben hier zweigleisig fahren. Wir wollen Jesus haben, aber wir haben ganze Teile unseres Lebens, die mit Jesus gar nicht zusammenkommen. Ich denke nicht einmal, dass sie alles verkaufen müssen, aber dass sie alles zusammenbringen müssen. Sie können nicht Sehnsüchte in ihrem Leben weiterhaben, die nicht von Jesus beherrscht sind und die er ihnen nicht beantwortet. Sie können nicht Arbeitsaufgaben wahrnehmen, die sie nicht mit ihm besprechen. Wenn in ihrem Leben das zwei Hälften bleiben, wird das ein unglückliches werden. Machen Sie es wie dieser Perlensammler, der alles zusammenträgt, um die Perle zu haben. Und wenn in Ihrem Leben das genauso konsequent wird, dass Sie alles nehmen, was Sie erfüllt, Ihr Familienleben, Ihre Freude in der Natur, und leben Sie das mit Jesus und sagen, da muss er hinein, in meiner Natürlichkeit, meines Lebens will ich ihn haben. In dem, was mich sonst bewegt, in meiner Kunstfreude, ich will ihn haben. Ich muss nicht alles weggeben. Ich darf ihn mit hineinnehmen, alles mit ihm und vor ihm genießen. Luther hat in seinem Lied an feste Burg das recht kühn gesagt, dass er bereit wäre, alles herzugeben um Jesu Willen. Nehmen Sie den Leib, Gut, Ehe, Kind und Weib, lass fahren dahin. Die Testfrage wird bei uns gar nicht gestellt sein, ob wir unsere Frau hergeben um Jesu Willen. Oder unsere Kinder hergeben. Wir sind, Gott sei Dank, nicht in dieser Situation jetzt. Aber die Frage ist, ob wir alle Bereiche unseres Lebens ihm hergeben, damit er sie erfüllt macht, schön macht, damit er sie mit seinem gerechten Leben durchgestaltet und neu ordnet für uns alle. Das ist wunderbar, wie das im Neuen Testament erzählt wird, wie dort Menschen kommen, die auch nach der kantschen Pflichtethik verkrachte Existenzen waren und erkannt haben, dort ist ein Schatz ohnegleichen, und die zugepackt haben und die dann sich an ihre Kontobücher gemacht haben und ihr Leben neu geordnet haben mit Jesus. Und die sagten, Mich reut kein Tag, wo ich mit ihm ging, sondern da fing erst das Leben an. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie auch so das hören, wenn er sagt, wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Und dass Sie dann alles jetzt ihm hingeben können und mit ihm ein ganz neues, großes und erfülltes Leben haben. Amen. Wir singen von dem Lied Eins ist Not, ach Herr, dies eine, 259, den letzten Vers. Herr, du kennst unsere unerfüllten Sehnsüchte. Und wir sind so froh, dass du hineinsiehst, bis in die verborgenen Winkel unseres Herzens. Du weißt auch, was jeder jetzt mitgebracht hat heute. Wir danken dir für dein Wort, dass du uns ganz reich, ganz glücklich, ganz erfüllt machen willst. Wir wissen, dass es da zuerst um eine Umkehr geht, um ein Loslassen von Falschem, von Unrechtem, von dem, was in deinen Augen Sünde ist. Herr, gib uns hier einen klaren, unbestechlichen Blick für Wege, auf denen du uns nicht segnen kannst, sondern die uns zum Fluche werden, auf denen wir unglücklich werden. Und dann gib du uns in dir alles. Lass uns das immer mehr unter deinem Wort erkennen, in der Stille, die wir vor dir haben, wie du unser ganzes Leben erfüllen kannst. Unsere Unreinheit mit Heiligkeit, unsere Schwäche mit Stärke, unsere Planlosigkeit mit deiner Herrschaft. Herr, wir kommen zu dir, damit du unser Herr werdest, ganz und völlig, und dass wir bei dir das Leben haben, wollen dich auch für so viele Menschen bitten, die wir kennen und die Christen dem Namen nach sind und doch nichts wissen von der Freude bei dir. Herr, du kannst ihnen doch so begegnen, dass sie dich erkennen. Wir wollen dich jetzt auch bitten für die Großevangelisation, die wir planen in diesen Monaten unserer Stadt. Gib du uns ein großes Aufwachen noch einmal, dass viele Menschen das neue Leben bei dir finden. Dass es nicht um andere Dinge geht, als allein um das, was du aus Menschen tun kannst und schaffen willst und wie du sie verwandelst. Wir bitten dich jetzt auch für alle Gemeindekreise und für alle Veranstaltungen, dass es auch hier in der Mitte nur um dich gehen und das, was du hier an Menschen wirken willst. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied 251, die Verse 5 und 6.
Nicht nach Welt, nach
Eltern, darf ich bitten, jetzt bei den Kindern noch nicht zu drängen. Wir hatten sowieso drüben heute eine Geschichte, die etwas länger war. Jetzt sind wir hier etwas früher fertig geworden. Wir haben auch wenig Verse gesungen und wir wollen nicht über Gebühr ausdehnen. Dann warten Sie ein paar Minuten, bei dem schönen Wetter fällt es einem ja nicht schwer. Wir sind dankbar, dass sich viele in Stuttgart gemeldet haben, die mitarbeiten bei dieser Evangelisation. Ich denke, der gute Wille ist sicher bei noch viel mehr da, aber sie sagen, mir fehlt die Zurüstung, ich bin das nicht gewohnt, ich kann das nicht. Ich möchte Ihnen das heute noch einmal sagen. Könner sind unbrauchbar. Und wir können hier nur davon ausgehen, dass der Herr unseren Dienst benutzt. Ich möchte Sie heute noch einmal bitten, wenn Sie ein Christ sind, der das in seinem Leben ergriffen hat und weiß, ich will Jesus haben und ich habe allein bei ihm das Leben, dann arbeiten Sie mit. Wenn man es aus der Zahl der, nun sind über 700 Mitarbeiter, die sich gemeldet haben, ansieht, sind es doch wieder auch sehr wenig aus unserer Gemeinde. Und nicht, dass Sie denken, das sind da sehr viele. Wir brauchen Sie. Und wenn Sie nur an einem Tag eine Stunde bei Hausbesuchen mitmachen können, Sie wissen, was es heißt, 250.000 Einladungen persönlich zu übergeben. Und da wäre schön, wenn Sie nur ein Stück mitmachen könnten. Ich denke, dass Sie viele reiche Eindrücke dadurch bekommen. Wir haben ja das Evangelisationsbüro vorne, in dem, das hat sich so jetzt auf einmal gegeben, ohne mein Zutun, Sie sagen Lädle dazu, im alten Laden da vorne, da können Sie auch Material mitnehmen, wenn Sie sowieso ein großes Garagentor haben. Da haben wir die ganz großen Plakate. Das ist für Ihre Garagentore gerade richtig. Dann haben wir auch kleinere Plakate für die Läden in Ihrer Umgebung. Wenn Sie uns da mithelfen würden. Wir haben zum Beispiel niemanden, der hier in der Gegend unserer Gemeinde in den Geschäften die Plakate austrägt. Sagen Sie es nur vorne, Frau Richter, was Sie machen, damit man es dort weiß und vermerken kann. Oder wenn Sie mal Zeit haben, dann können Sie sich auch außerhalb in Zuffenhausen, wenn Sie von dort her kommen, sich Material besorgen oder mit jemand anderem dort von Tür zu Tür gehen und einladen. Es ist jetzt wichtig, dass wir diese Gelegenheit benutzen. Wir sind dem Oberkirchenrat sehr dankbar, dass er die Evangelisation sehr stark finanziell unterstützt hat. Und dass nun all die Vorbereitungen so laufen konnten, aber jetzt ist es wichtig, dass wir mitarbeiten und dass wir durch die Häuser gehen. Also jetzt im Anschluss an den Gottesdienst können Sie diese Dinge mitnehmen. Da drüben in diesem Laden im Gebäude Dobelstraße 14, rechts, das nächste Gebäude, das ehemalige Pfarrhaus. Wir haben heute nochmal einen Picknicksonntag. Wir machen heute kein Programm für die Kinder, sondern die spielen dann. Da hat es ja viele Spielmöglichkeiten oben. Der Sinn ist nur, heute bleibt die Küche kalt. Wir gehen nicht in den Wienerwald, sondern wir gehen in den Dobelgarten hinauf und wir nehmen eben ein bisschen was mit zum Vespern. Und das ist der Sinn gewesen. Wenn Sie nichts dabei haben, kommen Sie so. Vielleicht bleibt wo was übrig. Sie werden auch satt werden. Und wir freuen uns, wenn man dann ein bisschen zusammen sein kann, auch ein paar Worte reden kann. So bis vielleicht um 2 Uhr. Wer will, kann auch länger droben bleiben. Aber das soll der Sinn sein, dass wir nach dem Gottesdienst eben wie jetzt beim guten Wetter noch etwas zusammen sind. Noch ein Wort zu unserem Opfer. Ich habe Ihnen vor einigen Wochen erzählt, dass der Missionar Werner, ein technischer Missionar, der in Bangladesch eine Krankenstation aufbaute, dort von Banditen ermordet wurde. Ich habe nun mehrfach mit Ernst Vater, dem Leiter der Liebenzeller Mission, gesprochen. Und er hat mich darauf hingewiesen, dass da sehr viele Probleme aufgetaucht sind. Ich wusste das nicht, wie das oft noch geht. Er war ja vorher im Dienst der Christoffelblindenmission, hat sehr viele Dienste getan, hat vor seiner Abreise zu seiner Frau gesagt, dann bleibe ich mal länger daheim, die Familie braucht mich auch. Nun wurde er heimgerufen. Er wollte noch ein Haus bauen, von dem gerade der Anfang da war. Und das war jetzt etwas schlecht. Ich wusste es auch nicht, dass das sehr große Probleme auch in der Rentenversicherung gibt. Ein Mord im Ausland, im Missionseinsatz, und das ist kritisch, wie die Rentenversicherung bei uns das abdeckt. Und dann erzählte mir Ernst Vater, dass verschiedene Christen im Schwarzwald mitgeholfen hätten, nun einmal das Haus für die Frau Werner aufzubauen. Und ich habe gesagt, ja, da könnt ihr doch von eurer Mission helfen, wenn einer in eurem Dienst hier das Leben gelassen hat. Dann sagte er, das geht nicht aus Satzungsbestimmungen. Wir müssen alle Opfer, die der lieben Zeller Mission werden, treuhänderisch für den Missionszweck geben. Wir können nicht der Frau Werner sagen, die kriegt 5000 Mark für ihr Hausbau. Sodass hier einfach eine Notsituation entstanden ist. Wir wollen das nicht an die große Glocke hängen, aber ich denke, dass wir auch ein Opfer vielleicht heute einmal in der Verbundenheit geben können an die Familie, für diesen Hausbau zweckbestimmt, weil einige wirtschaftliche Not da nun in der Familie aufgetreten ist für einen, der im Dienst Jesu sein Leben gelassen hat, draußen in der Missionsarbeit in Bangladesch. Das wäre heute für unser Opfer. Getraut werden am Samstag um 16 Uhr Willi Sackmann aus Stuttgart 61, Wirtschaftsingenieur, und Ruth Jendrich, Industriekaufmann aus Stuttgart. Und nun sende der Herr uns mit seinem Segen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten auch über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.